guten Abend, verehrte Zuschauer.
Die 1 Million.
Legendary. I'm pregnant.
Möchtest du diese Rose haben?
Winter is coming.
Das kleine Fernsehballett.
Say my name.
Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier.
Eine tolle Stimmung hier, das freut mich.
Sarah, wir müssen reden.
Ich glaube, ich rede heute nicht.
Was?
Ja, weil wir haben einen Gast, der hat Kuchen mitgebracht. Und man kann ja nur eins von beiden, Kuchen oder reden. Wollen wir?
Wir müssen
das
reden.
Ist dir ganz lieb, dass ich nichts... Okay, was? Dann fange ich direkt an mit dem Kuchen.
Es hatten sich irgendwelche Leute ernsthaft beschwert über, als wir schon mal was gegessen haben beim vielleicht macht man das nicht. Beim Fernsehen gibt's ja auch diese Diskussion, oder so Fotografen auch, ob man Leute beim Essen fotografieren darf, weil das auch immer ganz unschöne Bilder gibt.
Dass ich eine ganze Fernsehsendung hatte, wo nur gegessen wurde. Pass auf, der Deal ist, ich sag kurz, wer der Gast ist, und danach halte ich für immer die Klappe und esse nur noch Kuchen.
Sehr gerne.
Also, wir haben den tollen Ralf Husmann da. Ralf, sag mal hallo.
Hallo.
Der ist jetzt schon mein Lieblingsgast, weil, also neulich war Anja Rützel noch mein Lieblingsgast, weil Anja Rützel sehr vorbereitet war und Hunde liebt. Und jetzt hat Ralf die alte Kacke noch einen draufgesetzt, weil er genau weiß, wie er uns kriegt, und hat auch noch Kuchen mitgebracht.
Und zwar Hundekuchen, damit ich unschlagbar bin.
Du bist tatsächlich ein guter Mann. Du bist auch sehr vorbereitet. Du bist nur falls Leute es nicht wissen, du bist Autor auf Everything im Grunde, habe ich mir überlegt. Bücher, Fernsehen, das Leben, du schreibst alle Sachen. Du hast
und auch eine Playboy-Kolumne, das sollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen.
Ich dachte, es wäre vielleicht allen angenehmer, aber gut. Playboy-Kolumne und Bücher.
Was ist das für eine Kolumne? Worüber schreibst du?
Über gute Interviews.
Über Männer, Frauen und alle anderen Themen. Also eigentlich ist, ich habe da kein Spektrum. Ich kann machen, was ich will.
Super. Okay.
Aber fernsehmäßig hast du auch schon laut aufregende Sachen gemacht. Oder Stromberg, da weiß man gar nicht, wusste ich gar nicht, dass es da so eine kleine Rumpelei gibt mit, ob du Stromberg geklaut oder geborgt oder adaptiert.
Es gibt keine Rumpelei, ich habe es geklaut.
Ach genau, es gab ja auch so ein gerichtliches... Cool. Also du hast Stromberg, beziehungsweise The Office geklaut und daraus Stromberg sehr erfolgreich gemacht.
Ja.
Genau. Und für Harald Schmidt schon geschrieben und Pocher und Anke Engelke, und überhaupt bist du ein super Typ. Und du bist vor allem, was mich am allermeisten berührt, sehr, sehr vorbereitet. Man muss dazu sagen, Gäste müssen bei uns gar nicht vorbereitet sein. Die können, wenn die wollen, nur ihre Lieblingsserie mitbringen und darüber reden.
Das Modell Christian Ulm?
Das Modell Christian Ulm. Oder auch Dirk von Lotzow, was uns auch gut gefällt. Ja. Aber der Ralf hat sogar, Achtung, Notizen. Der Ralf hat alles gesehen, was wir gesehen haben.
Das stimmt.
Und der Ralf hat Kuchen. Und das ist jetzt der Moment, wo ich an euch abgebe, denn mit dem Kuchen würde ich persönlich jetzt gerne anfangen. Macht ihr doch mal den seriösen Teil.
Aber wir gehen dann gleich in die erste...
Ach, das ist, das ist kein Radiokuchen, den ich mitgebracht habe. Das muss ich dazu sagen.
Ich habe gesagt, dass ich jetzt Kuchen esse.
Wär das, gibt's das womöglich, so Radio für so Profis, die wissen... Dann könnte man machen.
Ja, so Buttercreme, die kann man einfach so weglutschen, aber das ist bei denen
es
nicht so.
Es gibt auch so Räuspertaspen beim Radio, was die bei mir dauernd an sein müsste im Grunde. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch so Kuchentasten gibt, dass man da drauf drückt und in der Zeit richtig rumschmotzen kann.
Wir reden über 4 Blocks.
Ja.
Seit dieser Woche auf TNT Serie, sprich Sky, und alle sind ganz aufgeregt, weil das jetzt wieder mal endlich so eine richtig tolle, coole Serie ist mit diesem blöden Amerika-Vergleich, aber so eine Serie, wie wir sie uns eigentlich...
Ach, weil ihr beide Kopfhörer auf habt, hört ihr das Knuspern lauter, ne?
Das ist richtig.
Ich habe halt keinen Ohren. Stört das sehr?
Nein, es macht was.
Nein.
Ich esse das Ding noch auf, das kann ich hier nur noch...
Hinten aus der Technik kommen, so ein leichtes Kopfschütteln, aber Sarah, mach ruhig weiter.
Komm, dann mache ich halt den Kopf weg weiter.
Soll ich kurz erzählen, worum es in 4 Blocks geht?
Ja, ich wollte kurz nur noch sagen, dass ich es toll fand, als ich dem Ralf erzählt habe, wir gucken 4 Blocks, hat der feine Herr... Husmann gesagt, das hätte er schon auf der Berlinade gesehen. Hm. So vorbereitet ist der feine Husmann.
Ich will.
So, macht mal, ich esse kurz den Kuchen auf.
Ist die Geschichte von so einem libanesischen Clan in Berlin, Neukölln, und die da wüst in den schlimmsten Drogengeschäften und alles sind. Und der Toni, der sich eigentlich schon so ein bisschen daraus zurückgezogen hatte, aus diesen krummen Geschäften und eigentlich wahnsinnig gerne so ein richtig bürgerliches Leben führen würde und sich überlegt, gerade so ein Mietshaus auch zu kaufen und seine Frau.
Also ein bisschen der Chef, ne?
Ja, der ist jetzt wieder der Vertretungschef, weil der vorher die Geschäfte geführt hat, einfach gerade vorübergehend unpässlich ist wegen Verhaftung von der Polizei.
Mhm.
Und es ist jetzt die Geschichte von diesen Leuten, von Toni, der eigentlich gerne raus würde, jetzt aber nochmal wieder rein muss, von seinem Bruder. So geht das jetzt mit den Namen schon los.
Ich wollte gerade sagen, dass du überhaupt weißt, dass der Toni heißt.
Toni fand ich jetzt leicht zu merken.
Ich hätte der mit dem Bart gesagt.
Aber da kommen wir gleich noch zurück. Abbas ist sein Bruder, der eher so der brutale, skrupellose ist und der nicht davon träumt oder jedenfalls nicht erkennbar von seinem spießigen Leben, wo er sich ein Mietshaus kauft. Und dann mischt noch mit Frederik Lau, als Vince, der früher mit Toni wohl da krumme Geschäfte gemacht hat, vor 15 Jahren oder sowas, und jetzt wieder auftaucht. Und man ahnt, ich glaube, das ist jetzt nicht gespoilert, man ahnt von Anfang an, dass der nicht nur mit denen jetzt wieder geile, krumme Geschäfte machen will, sondern dass es da irgendein doppeltes Spiel gibt. Ja, und das ist es.
Weil du Wikipedia bist, habe ich eine Frage, weil das habe ich alles vergessen zu gucken. Gibt es berühmte Regisseure, ist da irgendwas Angebermäßiges? Ja.
Lustigerweise sind die Autoren, drei der vier Autoren sind die, die You Are Wanted auch geschrieben haben.
Boah, das ist verwirrend, weil ich finde das eine besser als das andere.
Ja, ich auch.
Ich kann mal nur eine kurze, weil mehr, ich habe gar nicht so viel Meinung dazu. Das ist überhaupt nicht mein Genre, leider. Und das macht es immer ganz schwer, Sachen zu gucken, finde ich, wenn man so denkt, ach ja, Drogen und alles. Aber es ist alleine beim Gucken so viel besser als You Are Wanted. Die machen, finde ich, ganz viel richtig. Was mich am meisten kriegt, ist, ich hoffe, dass das nicht rassistisch klingt, weil ich es wirklich nicht so meine, ist dieses ganze Rumgeslänge. Das ist ja gar nicht, das ist dann libanesisch oder arabisch oder so. Wie die sprechen, ist natürlich kein fancy Drehbuch Hochdeutsch, was ist so viel Mumblecore-iger für mich macht. Ich mag, wie die alle sprechen. Ich mag, dass das alles so nach, was es ja auch soll, nach Neukölln klingt, dass die alle so einen leichten Akzent haben, dass das so hingebrochen ist, und das macht's toll und realistisch für mich. Das ist das, was ich am allermeisten daran mag, die ganzen Ausländer, die mitspielen, weil das sofort echter klingt.
Ich nehme also, ohne dass ich das jetzt wüsste, aber ich nehme an, die reden auch dann einfach, wie, also die haben es gelernt, hätte ich fast gesagt. Also der eine, der den Abbas spielt, war tatsächlich auch im Knast wegen, ich glaube, Körperverletzung mit Todesfolge.
Ach so, das sind echte Menschen von der Straße.
Nur in der Vorbereitung auf die Serie.
Aber das ist halt richtige Passion.
Das sind Leute, die das...
Method Acting nennen wir das
absolut,
doch, ne?
Absolut, das ist Massive Acting.
Und was wahrscheinlich jeder außer uns beiden, ich weiß gar nicht, wie deine Rap-Hip-Hop-Kenntnisse sind, aber der am Anfang gleich verhaftet wird, ist der berühmte Rapper-Hip-Hopper Massiv.
Ach so, oh.
Ja, so ist es.
Ich fand dass sie alle aussehen wie Bushido und Sido, aber das lag natürlich auch an den Bärten. Aber ich finde,
wir hoffen, dass Massiv das jetzt nicht so gehört hat.
Ach stimmt, man muss aufpassen jetzt. Man ist schnell selber dann bei Toni auf der Couch.
Du würdest aber übernehmen, wenn Sarah jetzt ab der nächsten Woche einfach nicht mehr kommt.
Das ist eigentlich der Plan. Der Herr Massiv steht draußen.
Oh Gott, wie glücklich Stefan jetzt aussieht. Und der hoffnungsvolle Blick, du würdest schon übernehmen, wenn Sarah durch irgendeinen Zufall jetzt entfernt wird von deutschen Hip-Hop.
Du meinst, die sehen alle aus wie Bushido.
Ich wollte sagen, dass da gleich mein erster Kritikpunkt noch kommt. Ihr dürft ja eh jederzeit eingreifen, aber durch diese geile Streetigkeit und das Genuschel und dieses echte Türkenslang, was wahrscheinlich kein Türkenslang ist, kacken aber die deutschen Schauspieler die anderthalb. Nämlich also in den ersten zwei Folgen spielen ja im Grunde nur Polizisten, die Deutschen.
Es sind übrigens Libanesen in der Serie.
Libanesen-Slang, sagt man.
Die Türken sind ja Libanesen.
Die Türken sind die Bösen. Ich weiß gar nicht, ob Kanake dann das Schimpfwort Libanesen für Türken oder für einfach
für
alle.
Okay. Für alle mit Bart.
Das
würde dich einschließen.
Die Deutschen abkacken, finde ich. Man kommt so rein und denkt, oh geil, und das fängt auch mit so Rapmusik an. Und das aus irgendeinem Grund kriegt mich's, obwohl ich gar kein Rapper bin, nicht so richtig. Und dann kommen die ersten Deutschen, nämlich so ein Polizistenpärchen. Man denkt sofort, dü-dü. Oder der Polizist, der männliche Polizist macht einen auf super hart, dicke, hallo, spricht auch mit so einer affektierten Stimme, hallo, auf dem Boden. Die weibliche Polizistin, Ruhe da oben. Und man denkt so, ich glaub's euch nicht. Da war ich wieder traurig, aber die erledigen sich ja recht schnell. Das hat mich gekriegt, am meisten.
Ralf, du musst dich da einfach
einschalten. Ja,
ich höre mir das jetzt erstmal an.
Also und danach, oh Gott, der Ralf passt auf, und danach
wird's ein Zart. Ich finde es... Es ist auch nicht ganz mein Genre, also vielleicht auch nicht halb. Ich finde es, es hat mich so ein bisschen gekriegt. Ich finde es, finde es wirklich gut gemacht. Ich glaube, es ist schwer, gerade in diesem Genre. Also klar, ist das alles schon gemacht worden mit Drohnen, die dann so über diese Blocks fliegen und
ja,
mit
das sieht
und
doch geil aus, ne?
Und die Kamera und all das ist jetzt nicht revolutionär. Aber ich glaube, es ist schwer, das zu machen, dass das funktioniert, dass man das Gefühl hat, man ist da drin in dieser Welt, dass man da nicht dann rausfliegt, dann denkt, was war das jetzt für ein komischer Schwenk oder so. Es hat ein Tempo, mhm. es hat eine gute Art, das zu erzählen. Mir kommt das Ganze irgendwie bekannt vor, weil man hat diese Geschichten und diese Typen, man kennt die natürlich trotzdem alle, obwohl das jetzt fürs deutsche Fernsehen relativ neu ist, das als Serie komplett nur in dieser Welt spielen zu lassen. Also ja, Bullen plus Kriminelle und mhm. es sind alles entweder Libanesen oder was ist denn die wo kommen denn die andere Gang, wo kommt die nochmal her, habe ich jetzt vergessen. Gibt ja noch so eine rivalisierende
Gang. Die Biker-Gang?
Ja.
Ich habe gar nicht viel Gangs erkannt.
Das waren, glaube ich, tatsächlich Türken.
Ja. Ach,
also, obwohl es Roland Zerfeld ist, der da vorne irgendwie den Chef gibt, aber ich glaube, das hatte irgendwie einen türkischen Grund. Ich fand das aber zum Beispiel eben ganz spannend, dass es Libanesen sind, weil die Idee, dass der Toni da seit 40 Jahren in Deutschland ist und perfekt Deutsch spricht und aber eben immer noch so eine begrenzte Aufenthaltsgenehmigung hat, fand ich zum Beispiel ganz spannend. Mhm. Und das ist ja tatsächlich so. Also auch die im wahren Leben sozusagen ist das ja zum Beispiel so eine verlorene Generation, weil die eben auch keine Schulpflicht hatten für die Kinder und so und deswegen viele rausfallen und so. Das fand ich zum Beispiel ganz gut. Also ich, um das mal kurz zu sagen, fand es auch gut. Also ich denke ja jetzt gar nicht in diesen Kategorien von, ist das eine amerikanische, französische oder italienische Serie, sondern ich gucke jetzt erstmal, finde ich das spannend oder nicht. Und ich fand das wirklich auch gut. Es ist was ich weiter gucken würde. Also ich habe ja tatsächlich auch nur diese ersten beiden Folgen gesehen und dachte, ja, aber würde ich die dritte und vierte vielleicht auch noch gucken. Und ich fand das zum Beispiel, Fredde Lau zum Beispiel, super.
Ja, ich meinte, die Polizisten fand ich furchtbar. Fredde Lau liebe ich den Namen. Im Trailer dachte ich schon, oh, der spielt mit. Ja,
genau.
Kleiner, so, also, kaputter.
Und auch Oliver Masucci, der ja jetzt sozusagen im weitesten Sinne auch zu den deutschen Schauspielern zählt. Also der Polizist, der da vorne immer sitzt und versucht, den Clan zu zerschlagen, ist nach wie vor, auch wenn er nicht den Hitler spielt, super.
Ist das der große Polizist, der nicht der kleine Polizist mit der Partnerin, der dann später, sondern ich fand nur den kleinen Polizist doof. Ja, der war mir zu überzeichnet.
Auch erschossen worden.
Ich habe extra hier geheime Zeichen gemacht. Mir hat gut, jetzt haben wir es gesagt. Aber das hat mir gut gefallen, weil es eine überraschende Brutalität auch hat, die ich ein bisschen undeutsch finde. Es hat ein paar gute Elemente, die man so aus amerikanischen Serien kennt, die mir gut gefallen haben, weil ich die so nicht erwarte bei deutschen Sachen.
Ich finde, wenn wir die Schauspieler loben, ich finde den, ich hoffe, es spricht sich jetzt, also Kida Kode Ramadan, der den Toni spielt, finde ich super, finde ich ganz großartig. Ich habe danach geguckt, der ist Jahrgang 76. Ich würde jetzt, das ist jetzt gewagt, wenn ich das jetzt sage.
Der sieht viel älter aus
als ich.
Der sieht viel älter aus als du, Stefan.
Danke.
Wobei dessen
Bart. Was die Maske
Bart,
alles machen kann.
Naja gut, aber
er hat natürlich. Wir müssen gleich nochmal extra über die ganzen tollen Bärte. Also man kann das schon auch nur wegen der Bärte gucken.
Ja,
wenn man
der Stefan und ich haben so einen kleinen Bartfetisch, weshalb wir da kaum inhaltlich
der geguckt ist jedenfalls. Ich finde, der sieht viel älter aus. Ich habe auch am Anfang das nicht ganz klar gekriegt, obwohl sogar die erste Folge Brüder heißt und trotzdem habe ich irgendwie gedacht, der wäre der Vater, weil der so viel reifer wirkt. Also ganz toller Schauspieler. Ich finde, es gibt ganz viele Momente, die stark sind, auch wenn mir vieles in diesen Figuren so bekannt vorkam, weil ich denke, so diese Konstellation von dem einen, der eigentlich raus will und der andere, der so brutal ist und die Frauen, die dann da dranhängen. Mhm. Irgendwie kam mir das bekannt vor, aber es gibt ganz viele große Momente und
Frauen muss man da auch nochmal erwähnen, finde ich, weil das sind super Frauenfiguren. Mhm. Das ist ja eigentlich so ein sehr männerlastiges Genre, ist auch ein sehr männerlastiges Projekt, aber ich finde, dass die Frauen da am meisten rausstechen. Also mir haben am meisten die Frauen imponiert. Ja. Ich finde, man hat so einen Zugang zu den Figuren am ehesten über die Partnerinnen. So, also es gibt ja sozusagen eine, die Kopftuch trägt und eine, die Libanesin ist, aber kein Kopftuch trägt und einer der Protagonisten hat halt eine deutsche Freundin oder die ist ja, glaube ich, auch keine Deutsche, sondern ich glaube irgendwas aus dem Balkan oder so, ne? Also ist auf jeden Fall
mit kurzem Kleid und sexy Jäger.
Genau, so, ich finde, dass die das aber super machen. Ja. Also das fand ich zum Beispiel mit am stärksten, weil ich irgendwie dachte, ja, das kenne ich tatsächlich auch. Also ich kenne halt so diese Zuordnung zwischen unterschiedlichen Konstellationen eben über Frauen. Das fand ich zum Beispiel wirklich super.
Und das Zeichen war, das ist ja immer noch ein Weg, finde ich, um die männliche Figur zu beschreiben, wie die mit ihren Frauen sind, was die für Frauen haben. Und so, das gefiel mir an Toni Erdmann, will ich immer sagen. Also nicht nur, dass der gut Schauspieler hat, ich finde auch, dass dessen Charakter, dass das irgendwie gut geschrieben ist, dass dessen Charakter gut, nicht so auf die Mütze, aber man sieht, dass der wahnsinnig zärtlich mit dem Kind ist und mit der Frau und manchmal bei You Are Wanted ist das so plakativ alles gewesen, dass man denkt, ja, schon klar, die ist die Nervige, ja, du bist der Gute und da ist es so ein bisschen feiner ineinander, finde ich.
Naja, und andererseits natürlich gar nicht ineinander, weil das ist natürlich einfach, dieser Kontrast bleibt ja so, dass er wahnsinnig seine Tochter liebt und andererseits aber auch daneben sitzt und die größte Brutalität zulässt oder es wird auch gezeigt, dass er auch selber dazu bereit bereit wäre.
Ich meine nur, dass das oft getrennter wirkt. Also, dass es manchmal gewollter ist, zu zeigen, ja, der hat aber auch ein Herz. Guck mal, hier ist der mit seiner Tochter. Und das kriegen die irgendwie natürlicher hin als manche andere Serie. Man findet es dann glaubwürdiger.
Ich muss da auch mal immer eine Lanze brechen für Klischees, weil ich das ja eigentlich... Ich unterrichte ja ab und zu auch mal junge Studenten im Drehbuch schreiben und da mache ich gerne diese Übung, dass sozusagen die Buddenbrooks und der Pate einfach dieselbe Personenaufhängung hat. Also es gibt da nicht viel Neues. Also wenn man sich das anguckt, ist das eben da auch hier wieder ein Patriarch, der da sitzt und versucht, sein Erbe zu verwalten. Es gibt den einen Sohn, der nichts mit dem Geschäft zu tun haben will. Es gibt den, der halt immer ausrastet und so. Und die eine Tochter, die sich halt nochmal woanders hin verheiratet, das ist eigentlich quasi bei den Buddenbrooks und bei der Pate absolut identisch, auch von den Lines, die hier so laufen. Und deswegen, man hat halt sehr oft dieselbe Konstellation. Ich sehe das ja so wie Stefan. Also vieles von dem, was man da jetzt in den ersten beiden Folgen gesehen hat, hat man schon mal irgendwo anders gesehen. Das finde ich aber ehrlich gesagt nicht schlimm. Ich finde das eigentlich in dem Moment, wo das zumindest noch einen Aspekt hat, den ich so in dieser Form noch nicht gesehen habe, erstmal spannend. Mhm. So, und da bin ich ganz bei dir, Sarah, dass ich irgendwie denke, ja, das hat halt wirklich was sehr... Echtes von Neukölln. Ich finde, so die Leute reden echt, das sieht halt so aus, dass man sagt, ja, das stimmt, das ist nicht irgendwo nachgebaut, sondern das ist da. Und ich glaube halt so diese Konstellation der Figuren trotzdem, es wirkt nicht so künstlich, dass man irgendwie denkt, ich gehe da nicht mit, sondern ich fand das wirklich sehr unterhaltsam. Und mehr will es ja, glaube ich, auch nicht sein.
Ich finde, was es on top noch hat, ist erstaunlicherweise Humor.
Ja, ich habe es mir auch aufgeschrieben.
Ich habe zwei Szenen aufgeschrieben. Was ich meine absolute Lieblingsszene, jetzt habe ich wieder vergessen, Abbas, der eigentlich der Brutale ist.
Mit dem Versace-Schlüpfer?
Ich wusste nicht, dass er von Versace ist.
Ich hab's extra gegoogelt, der Versace-Schlüpfer. Da haben wir alle drei dasselbe aufgeschrieben.
Ja.
Kommt nach Hause alleine, ist irgendwie sauer, hat auch vorher, ich weiß gar nicht, irgendwelche Leute wieder zusammengeschlagen und ist zu faul, sich die Hose richtig auszuziehen, strampelt sich so da raus und steht dann da und die Hose geht nicht richtig ab und er sagt, ich fick diese Hose.
Ja.
Wobei gar nicht so, wie ich es jetzt gesagt habe, sondern eigentlich ganz leise, gemurmelt, beiläufig.
Ganz klein, der struggelt einfach mit der Hose und mehr passiert auch nicht und das ist so ein toller
Moment. Und sitzt
Moment.
Dann da in dieser völlig absurden, goldenen Unterhose.
Ja, ist wo, tatsächlich eine Versace-Unterhose.
Wo gleichzeitig sein ganzes Protzertum natürlich drinsteckt und trotzdem sitzt er da drin wie so ein Würstchen in dieser unglaublich peinlichen Hose.
Aber also das Tollste war tatsächlich ich fand das mit der Unterhose war ja schon fast wieder plakativ, aber wie er einfach nur so ein paar Sekunden mit seiner richtigen Hose kämpft, ohne dass danach hingefallen wird oder man hätte so viel kaputter machen können.
Stattdessen und es dauert fünf Sekunden.
Aber die Szene geht ja noch weiter, weil seine Freundin sich daneben ihn setzt, ihn versucht zu trösten und er sie einfach wegfurzt. Das hat mir auch sehr gut gefallen.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Das sagt sehr viel aus über den Stand der Beziehung. Also das hat mir auch sehr gut gefallen.
In meinen anderen Lieblingshumormomenten ganz kleiner ist am Anfang, als der, ich sage immer nur der eine und der andere, okay, weil ich nicht mehr weiß, wie die heißen, diese Fischer-Hummer-Fang, hast du auch aufgeschrieben, Parabel oder Fabel oder was auch immer.
Möchtest du erzählen?
Ach, ich erzähle den Inhalt nicht. Es ging irgendwie um fauler Fischer, guter oder...
Es ist Heinrich Böll übrigens.
Ach so, wusste ich ja, hatte ich auch aufgeschrieben.
Jetzt lass es uns doch kurz erzählen.
Aber ich möchte so gerne das sagen, was ich lustig finde. Na, erzähl du die Parabel, ich möchte den Witz erzählen.
Also diese ganzen Männer sitzen da und haben irgendwie schlechte Laune und dann erzählt, das ist dann wieder Toni, erzählt die Geschichte von dem Touristen, der einen Fischer trifft und der Fischer liegt an seiner Hängematte und hat vier Hummer gefangen und der Tourist sagt, fang doch 100, bist du ein reicher Mann. Und der Fischer so, dann kannst du die Sonne genießen.
Ich will nur das Zitat machen.
Und der Fischer sagt, mach ich doch, warum brauche ich dann 100 Hummer? Und dann in dieser Männerrunde, die da zusammensitzt, sagt dann einer, geiler Fischer.
Das war mein Lieblings, also das fand ich schon toll, dass der eine nach der Moral der Geschichte fragt und quasi sagt, und der eine doofe Libanese Türke sagt, ja, geiler Fischer. Das war mein Lieblings.
So ist das aber auch gemein, das ist nicht der doofe Libanese, das ist so ist glaube ich... Ursprünglich die Moral von dieser Geschichte.
Ja, aber ich mochte einfach, dass
Toni
ein geiler Fischer sagt.
Die lustige Stelle kommt erst noch. Die sage ich jetzt schnell. Dann sagt der dummer Fischer, was, wenn ein anderer Fischer kommt, der hat 100 Hummer, wer kriegt dann die Pussys?
Das fand ich so lustig.
Ja.
Ich mochte, dass der eine einfach nur super Credits abgebend gesagt hat, ja, geiler Fischer.
Und dann kommt die Moral, ist nämlich jetzt in der Geschichte, dass er sagt, und jetzt holt euch die Hummer.
Ja, siehst du, geiler Fischer war geiler als das, was du gesagt hast.
Es ist ja Sarahs letzte Sendung, deswegen.
Aber genau, Humor, und zwar so kleinen Humor, ist auch nicht einfach und finde ich da gut gelungen.
Und es gibt den Humor noch, jetzt haben wir so ein bisschen so die Pointenstellen erzählt. Es gibt diese eine Szene, die gar nicht so auf Pointe geschrieben ist. Sie gehen halt vorbei an so einem Laden, wo gerade so ein Hipster, ein Amerikaner, irgendwie so ein, was ist denn das eigentlich, so ein Coffeeshop oder sowas?
Ich habe gegoogelt, ist ein echter schottischer Coffee Shop. Der Typ ist Schotte.
Das ändert natürlich alles.
Kein Amerikaner, das hättest du am Dialekt erkennen müssen.
Der spricht jedenfalls auch nur Englisch, was so typisch Berlin gerade ist und was natürlich eine große Ironie hat, weil die Libanesen da reinkommen und sagen, ey, sprich mal Deutsch hier. Und das hat einmal, finde ich, also ist gleichermaßen bedrohlich, zeigt schon auch, wie brutal die sind. Es hat aber auch so einen Humor, dadurch, dass diese Wurst da irgendwie da drin steht, auch irgendwie Bart, aber Hipster-Bart statt diesen authentischen Libanesen-Bart, ja, keine
Fritz
Ahnung.
Und Fritz-Cola statt Fanta.
Genau. Und was ich ganz interessant finde, meine Sympathien, als ich das gesehen habe, waren natürlich voll auf der Seite von diesem armen Hipster, der da stand und doch eigentlich doch nur seine Ruhe haben will und jetzt von denen irgendwie erpresst wird. Claudius Seidel hat in der Sonntagszeitung gestern drüber geschrieben und hat so darüber geschrieben, dass man gemerkt hat, dessen Sympathien sind voll auf der Seite der Libanesen. Was will diese Wurst da? Warum ist der so unfreundlich? Warum bedient der die so schlecht? Berlin ist auch so scheiße, weil Leute immer schlecht bedient werden.
Aber der Laden war noch zu, der Hipstermann hat doch noch abgewaschen.
Ja, aber das Schöne daran war...
Naja, da gibt's noch keine Brause,
du wenn hast, noch zu ist. Du hast recht, aber das Schöne, eigentlich die Moral davon war, dass das so geschrieben ist, dass es keine offensichtliche Moral hat. Du kannst das gucken und auf beiden Seiten stehen. Das stimmt.
Aber Libanesen-Toni ist ja auch wie die Hipster, weil er sagt, es bringt natürlich mehr Geld für uns.
Ist gut fürs Geschäft, ja. Genau.
Ich mochte ganz kleine Sache an der Szene, dass die Englische, zumindest da, wo wir es gesehen haben, wir haben es ja so in der Pressevorausschau gesehen, nicht untertitelt haben. Das finde ich nämlich auch ganz angenehm. Vielleicht werden die, wenn es auf TNT läuft, untertitelt. Naja, aber weil auch das dazu neigt der Deutsche ja, das auch nochmal zu übererklären. Ich würde gerne, Ralf, weil du auch gerade gesagt hast, dass du ja Klischee unterrichtest, nein, auch Drehbuch schreiben unterrichtest.
Ja. Och, das ist toll, wenn man Klischee unterrichten könnte.
Ich könnte jederzeit Klischee unterrichten. Aber weil du quasi der professionellste Gast, was das angeht, bist, den wir hier hatten, wieso ist denn das so schwer? Wieso kriegt ein You Are Wanted das nicht so gut? Wo ist denn, weil du sagst schon, die Figuren sind ja eigentlich schon seit Jahrhunderten immer die gleiche. Klischees bestehen ja eigentlich auch immer auf etwas, was tatsächlich existiert. Man kann also da das Rad gar nicht neu erfinden. Wo ist der Unterschied, das zwischen gut darstellen und zwischen furchtbar darstellen?
Da muss es doch ein Trickchen geben. In dem Fall ist es natürlich ein bisschen eine andere Aufgabenstellung. Ich glaube, You Are Wanted zielt natürlich auf ein großes, breites Publikum. Und ich glaube, dass man da versucht hat, möglichst niemanden zu verschrecken und einfach alle irgendwie mitzunehmen. Also ich glaube, man hat halt versucht, sozusagen das Beste aus allen Welten irgendwie zusammenzupacken. Und das ist natürlich auch eine ganz andere Aufgabenstellung als jetzt bei TNT, wo man sagt, so, man hat eh eine Nische und die Nische kann man auch ausfüllen und kann man einfach sagen, so, wir wollen gar nicht alle erreichen, sondern wir wollen die erreichen, die das gut finden, was wir jetzt hier machen. Und bei Amazon ist man natürlich eher auf einem anderen Weg, dass man irgendwie sagt, so, man will eigentlich erstmal gucken, dass man möglichst alle mitnimmt. So. Und das ist halt immer schwierig.
Aber das ja, ich wollte gerade sagen, aber das ist ja dann tatsächlich immer der...
Das ist ja genau das, was uns daran geärgert hat. Also die Strategie von Amazon,
hast du gerade Kuchen gegessen? Das ist ja ärgerlich. Das könnte Leute stören.
Die Strategie von Amazon natürlich total legitim, das so zu machen, aber umgekehrt sitzt uns einer natürlich da und sagt, ihr seid doch Amazon, ihr könntet das doch anders machen.
Umso schöner, aber ist es denn notwendig? Das ist ja auch die Frage. Muss es denn so, könnte man nicht auch mit weniger, ich meine in Amerika, das ist immer das doofe Beispiel, sind ja Sachen, die spezieller sind, laufen doch auch recht erfolgreich. Man muss doch nicht immer alles erklären und alle befriedigen, oder doch?
Das stimmt, aber andererseits ist ja das auch immer natürlich nur die halbe Wahrheit. Läuft ja auch in Amerika nicht, was wirklich alles Spezielles erfolgreich. Das ist ja einfach am Ende nicht so. Also die guten Serien, das, was wir als die guten Serien empfinden, guckt ja da auch keiner. Und ich glaube, die Aufgabenstellung ist ja erstmal was zu finden, wo man sagt, so, es gibt hier in Deutschland eben auch andere Serien als das, was man jetzt so kennt. Das ist ja erstmal legitim und ich finde auch erstmal richtig, weil ich glaube, dass die Amerikaner halt einfach, was das Seriengeschäft angeht, erstmal 30, 40 Jahre Vorsprung haben. So. Und wir fangen ja jetzt mal langsam an. Also deswegen bin ich ja erstmal auch dafür zu sagen, egal was es ist, erstmal ist es positiv, dass es überhaupt gemacht wird, dass man aber was anderes macht als so um Himmels Willen oder die nächste Klinikserie, sondern wenn überhaupt mal was passiert, was irgendwie in Richtung Genre geht und einigermaßen okay gemacht ist, dann bin ich erstmal voll dafür, weil wir brauchen erstmal eine gewisse Übung. Also das ist einfach so, ich komme ja einige aus dem Lustig-Segment und da ist es dann ganz offensichtlich, dass man sagt, in Amerika gibt es das seit 60 Jahren und wir haben vor 15 Jahren ernsthaft angefangen, das überhaupt zu machen, professionell. Und diese Lücke muss man erstmal schließen.
Ja. Ich sehe das genauso. Ich glaube nur, dass die Gefahr also so ein bisschen ist, ich merke jetzt, wie sehr 4 Blocks gehypt wird. Und ich glaube, das wird auch aus genauso einem Gefühl gehypt, so toll, das ist was Neues und das ist dafür schon sehr, sehr gut. Die Gefahr ist dann nur, dass es so gehypt wird, dass wenn man sich's anguckt und vielleicht einfach nur feststellt, wie es mir jetzt so ging, so, ja, das gefällt mir ganz, ich finde das nicht unglaublich herausragend, aber ich finde das ganz gut, dass so diese, ja, dass man dann enttäuscht ist, weil der Hype vorher so groß war. Und das ist nur aber mein
das
Problem.
Das ist ja immer so mit Hype-Sachen oder ja. nicht.
Aber ich glaube zum Beispiel, wenn das jetzt stimmt, was ich gehört habe, auch von Amazon, dann ist tatsächlich You Are Wanted die erfolgreichste Serie, nicht nur in Deutschland, sondern sozusagen, was Amazon tatsächlich selber gemacht hat, in Hinblick darauf, wie viele Leute haben das zu Ende geguckt. Und das ist ja für die natürlich entscheidend, dass man sagt, man guckt nicht nur die erste Folge, sondern man guckt auch noch Folge 8 oder wie viel es davon gibt. So. Und man muss das natürlich, diesen Kompromiss muss man eingehen. Und ich glaube, dass nur das funktioniert, dass man erstmal sagt, man braucht was Breites. Also man braucht halt CSI Miami, um halt am Ende was Spezielles machen zu können. Das ist tatsächlich in Amerika auch nie anders gewesen.
Ich glaube, dass das erfolgreich sein könnte, weil es so ein bisschen wie die deutschen Sopranos, weil es ist sehr hochwertig gefilmt. Das ist ja jetzt gar nicht so ein so Neukölln-Rotz oder so, Leute, die darauf richtig Bock haben könnten. Also mich hat es inhaltlich null gekriegt, leider. Aber die können es gut finden. Es ist super hochwertig gefilmt. Die Musik ist auch toll, mir gefällt, ja, obwohl es überhaupt nicht meins ist. Ganze Rap-Kram in Mischung halt auch, mit klassischer Musik.
Also das
und so.
Überschneidet sich da, glaube ich, dann wirklich auch alles. Die kommen auch viele davon aus dieser Szene. Die wissen natürlich auch, wie diese Musik sein muss.
Also unterm Strich, um das, wenn ihr damit fein seid, langsam abzuschließen.
6 Daumen hoch. 5 Daumen hoch.
Wie viel Daumen haben wir zur Verfügung? Jetzt fängt ja Ralf mit so einem
Daumensystem
an. Wie
viele Daumen hast du denn heute? Das ist, bei Sarah wechselt das wöchentlich die Zahl der verfügbaren Daumen.
Okay. Ich habe mich gestern beim Haareschneiden geschnitten, aber es war nicht so schlimm. Also ich habe heute 10 Finger. Wenn wir mit denen spielen, würde ich persönlich, der Ralf macht alles so professionell. Ja, ich weiß nicht. Ich kann mich nicht entscheiden. 5, weil es inhaltlich überhaupt nicht meins ist.
Finger oder Daumen?
Daumen. Ah, von 10 verfügbaren Daumen. Ich habe ausschließlich Daumen. 5, aber nur die restlichen fehlen, weil es mich inhaltlich überhaupt nicht interessiert. Gemacht finde ich sehr, sehr gut.
Ich gebe mal 7 mit einem Bonus-Daumen für Bärte.
Oh, die Bärte. Ach naja, ja, hatten wir schon gesagt.
Ja, ich bin auch bei 7. Also aus nicht wegen der Bärte, aber mich hat die Versace-Unterhose auch gekriegt. Und diesen wirklich schönen Satz der Kollegin, die gesagt hat, da habt ihr auch Prosecco. Im Laden, wo habt ihr auch Champagner, dann kommt dieser fragende Blick von den muslimischen Kollegen und dann sagt ihr, oh, oder Prosecco. Das hat mir auch sehr gut gefallen.
Es hat wirklich erstaunlich viel Witz dafür. Ja.
Aber so schön kleinen Witz, das gefällt mir so gut. Ich habe ja immer Angst vor einem großen Witz und da sind ein paar richtig kleine wertvolle.
Oh, jetzt ist die Sache auch bei 6 Daumen, siehst du?
Ja, 6 Daumen, was soll. Cool. So, kommen wir jetzt zum Thema, was die Sarah lieb hat. Und der Stefan hat mir schon wieder, ihr wisst, liebe Zuhörer, das läuft ja oft so, die ganze Woche über entrüstete SMS geschrieben. Oh, Sarah, also diese. Und dabei hat er sich ausgesucht, denn
Nein, ich habe es vorgeschlagen.
Ist das nicht das gleiche wie ausgesucht?
Nein.
Na gut, du hast vorgeschlagen, ich habe hysterisch ja gesagt.
Danke. So können wir es festhalten. Kann ich die Kaffeesahne gerade mal haben?
Sehr gerne. Wir trinken übrigens Filterkaffee mit Kaffeesahne, wie richtig alte Menschen. Und wir schämen uns überhaupt nicht. Der Ralf trinkt heimlich Wasser, weil der Kaffee vielleicht nicht so...
Manche von uns schämen sich ein bisschen.
Wir haben noch Nachtischkaffee, falls du möchtest. Ich muss kurz sagen, worüber wir reden. Und zwar Mein Hund, Dein Hund. Zweite Staffel auf Vox, samstags 19.10 Uhr. Mich hat sehr gefreut. Wir haben letzte Woche so viel schlimme Sachen geguckt, dass ich mich diese Woche ganz so gefreut habe, was zu gucken, was mir auch gefällt. Und jetzt seht ihr Stefans Gesicht nicht, aber ich glaube, es sind Tränen in seinen Augen. Ich erkläre kurz, was das ist. Das ist so ein bisschen so wie Frauentausch. Zwei verschiedene Hundebesitzer, die einander nicht kennen, die natürlich so unterschiedlich wie möglich in ihren Erziehungsstilen sind, besuchen einander jeweils einen Tag, gucken sich den Hund und die Erziehung an und dann ist ordentliches Konfliktpotenzial on top. Was mir gut gefällt, gucken parallel dazu, werden Menschen gefilmt, die sich das im Fernsehen angucken. Und zwar querbeet, Durchschnitt, so Familien und so ein Landtierarzt und so eine Mutti mit alle so Hundebesitzer gucken quasi jeweils auf ihren Sofa das, was wir als Zuschauer auch sehen und meckern zwischendurch rein und kommentieren, oh Gott, Stefan, ist das Rauch, der aus deinen Ohren kommt. Ich bin gleich fertig, ich will es nur kurz, man gibt kurz einen Überblick und dann kannst du komplett durchdrehen. In diesem Fall der Sendung war das einmal die verschiedenen Hundehalter, eine Frau mit, das fand ich ganz furchtbar, mit einem Hund namens Daphne und der andere Hund, über den nicht geredet wurde, der ihr auch gehört, Wisconsin. Und du weißt sofort, ohne dass man die Frau sieht, die hat Amerika-Flaggen zu Hause. Die war nur einmal in, sagen wir mal, Austin, Texas. Fand es aber richtig geil. Ist großer Amerika-Fan, ohne auch nur Ahnung von Amerika zu haben. Das bestätigte sich später. Die hat also diesen Hund, Daphne.
Aber du hast gesehen, was sie auch an der Wand hatte? Penisverletzungen durch Masturbation mit Staubsaugern. Diese Lesung von Christoph Maria Herbst und Charlotte Roche. Das hing als Plakat auch an ihre, ja.
Ja, aber da hing auch ein Jennifer, wie werde ich ihn los in 10 Tagen Plakat. Überhaupt war das eine Messi-Wohnung, muss man dazu kurz sagen. Wir kommen gleich dazu. Wir machen nur einen Überblick, dann könnt ihr los durchdrehen. Die hat einen Pudel, der so ist, wie man sich das auf allerschlimmste Art und Weise vorstellen kann.
Furchtbares Klischee, wieder, wie die Leute da geschrieben werden.
Ja, aber so. Also wir reden darüber gleich. Geschoren, geflochten, alles möglich. Auf der anderen Seite glatzköpfiger Typ mit einem Hund namens Oscar, der O-Ton seinen Hund mit liebevoller Konsequenz erzieht. Die beiden könnten unterschiedlich ja nicht sein, werden aufeinander gelassen. Ich habe es sehr, 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 sehr geliebt. Aber Stefans Hass muss, glaube ich, raus. Ich habe Angst, dass er mir sonst eine knallt. Also mach erstmal, dann esse ich mein Stückchen Kuchen. Danach komme ich mit meiner Liebe.
Also vor dem Hass habe ich eine grundsätzliche Beschwerde. Du bist ja sonst diejenige, die sich auch so über Titel und sowas ärgert. Die Sendung heißt Mein Hund, Dein Hund.
Macht doch Sinn.
Weder Mein Hund noch Dein Hund kam in dieser Sendung vor.
Ach so, oh, guter Punkt.
Dann
das ist nur ein Moment, wo man einfach nickt oder freundlich lacht. Ne?
Vorgestern ist mir das eingefallen. Hab erst gedacht, schreibe ich dir das und dachte, nee, das ist so gut, das hebe ich mir auf den
Hast
Podcast.
Hast du an der Reaktion gesehen, wie wertvoll der war, ne?
Ja, super.
Und also Ralf hat sich ein Wasser eingegossen.
Ich habe heimlich gelacht.
So. Ich bin kurz auf die Toilette gegangen.
Dann steht, ist das ja eine Fortsetzung davon. Es gibt auf Vox ja schon Mein Kind, Dein Kind. Es gab vorher schon auf Kabel 1 Mein Lokal, Dein Lokal. Es gibt im ZDF eine Doku-Reihe Mein Land, Dein Land.
Hast du gehört, was der Ralf gesagt hat? Buddenbrocks, der Pate, Sachen kommen wieder.
Und es heißt verwirrenderweise nicht Meine Hochzeit, Deine Hochzeit, sondern Vier Hochzeiten, Eine Traumreise. Das ist auch das gleiche Format.
Das Vier Hochzeiten, Dein Todesfall.
Der Hass, mein Hass kommt... Ich hatte so ein bisschen Mitleid, weil ich dich für diese Sendung, für diesen Podcast, für diesen tollen dieser Podcast oft Sachen hab gucken lassen, wo du dann hier ankamst und sagst, das Schlimmste ist die Langeweile.
Ja.
Und dann saß ich jetzt eine Stunde vor diesem Programm, in dem nichts passiert, was nicht mal so erbärmlich grauenhaft gedreht ist, wie letztens die mit Star Hollywood-Star Brigitte Nielsen, sondern was einfach nur normales Nichts ist. Und ich habe es auch nicht ganz bis zum Ende durchgehalten, weil es so langweilig war. Man hat innerhalb von 2 Minuten kapiert, wie sie ist. Dann steht der Mann daneben und sagt auch da immer schon, also das finde ich jetzt doof, was und so darfst du den eigentlich irgendwie nicht verwöhnen. Und man hat auch sofort kapiert, wie er ist, wobei da gibt's zugegebenermaßen die kleine Pointe, dass er die ganze Zeit den Eindruck erweckt, dass er hat seinen Hund sowas von unter Kontrolle und der kriegt Kontrolle auf, Amerikaner Control. Und der Hund kriegt kein Futter normal, sondern muss sich das erarbeiten.
Der darf
alles
auch nicht
so
pullern, wann er will, der darf nur pullern, wenn der Mann pullert, sagt, dass er
mach,
pullert.
Mach jetzt, wie heißt Oscar, mach mal Pippi.
Ja.
Und dann macht der Hund Pippi, uff. Und man, das ist zugegebenermaßen eine schöne Pointe, dass man die ganze Zeit denkt, der hat das aber unter Kontrolle und dann büchst ihm der Hund aus. Und das ist wirklich, das ist ein schöner Moment. Aber eine Stunde daraus zu machen. Und sie stehen eh schon daneben und sagen einander, wie scheiße sie jeweils die Hundeerziehung des anderen finden. Und dann trifft man sich auch am nächsten Tag und dann sagen sie das alles nochmal.
Aber das stimmt nicht. Die haben ja, was ich daran wirklich ernsthaft gut fand, war, dass es natürlich auf den ersten Blick nach super, super Klischee aussieht. Sie redet die ganze Zeit von Pflegeerziehung. Also sprich, den Hund so zu erziehen, dass er sich alle Zöpfe flechten und bla 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 Zähne putzen lässt. Eher von Konsequenz. Und am Ende wird es für beide aber auch aufgebrochen. Sie geben einander, jeder von denen sagt, ja, okay, das, was du sagst, da hast du in der und der Art
aber es
recht.
Sind beide scheiße. Und es ist auch so furchtbar. Vielleicht liegt es auch dran. Ich hab wirklich
nicht.
Weil
du deinen Hund nicht erziehst.
Ja. Ich habe auch nicht diesen Drang, der so dahinter steckt, anderen Leuten das dann so zu sagen. Ich sitze dann da auch und denke so, nee, das ist leider falsch. Aber diese ganzen Leute, die dann da sitzen und
das kommentieren,
und jeder,
meinst du, die
wohnen? Ja, und jeder glaubt auch irgendwie zu wissen, was denn richtig ist. Und
natürlich aber das ist doch unterhaltsam.
Das war eigentlich mein Verdacht. Ich habe gedacht, die Formate arbeiten Hand in Hand. Wenn man das dreimal hintereinander geguckt hat, ist man sofort bei den Auswanderern. Weil man will aus diesem Land weg, wo die Leute so sind. Also ich hatte
das war der eine schöne Moment, den letzten schönen Moment, den ich noch hatte. Es gibt so ein Paar, die den schönen Satz, weil die Frau, die ihre Hundedame da vorführt, und die findet die, glaube ich, wirklich wahnsinnig schön. Und dann kommt der Schnitt zu diesem Paar, was sich das zu Hause vom Fernseher anguckt und was den schönen Satz sagt, Ästhetik ist ja auch so eine Ansichtssache. Und das sind aber die vor so einer blauen Blumentapete mit, ich glaube, aufgemalten Vorhängen sitzen. Und dass die den Satz sagen, Ästhetik ist ja auch eine Ansichtssache. Das fand ich einen netten Moment. Aber diese ganze Idee, wir, also alle außer Sarah, haben so ein Halbhundewissen, was man sich so angelegt. Man holt sich einen Hund und dann kauft man sich 70 Hundebücher und man nimmt aus jedem irgendwie ein bisschen was mit und verdreht sich das im Kopf zu irgendeiner Theorie, die für einen passt.
Ich habe gestern mitgenommen, übrigens aus der Sendung, dass es den Beruf des Hundeweihnachtsmarkts veranstaltet.
Ja, die schwimmen, was der Heilpraktiker und die machen Hundebäckerei auch.
So.
Und das war mir neu.
Aber dass ich, also meine, ich glaube, mein ernsthaftes, abgesehen davon, dass ich es unglaublich langweilig finde, aber mein ernsthaftes Unbehagen mit diesem Format ist, wir Hundebesitzer haben alle so ein ungesundes Halbwissen darüber, was richtig ist und was falsch bei der Erziehung. Und dieses Format besteht daraus, dass sie sich das alle gegenseitig.
Ja, aber das hat es für mich so emotional gemacht. Ich möchte erstmal noch von Ralf wissen, weil augenscheinlich findest du es auch nicht so gut und dann mache ich gleich komplette Lobhudelei. Ich höre mir euren Scheiß erstmal an und dann drehe ich es komplett um.
Ich bin natürlich sehr bei Stefan. Ich habe aber als einziger aus dieser Runde keinen Hund. Deswegen bin ich emotional nicht so vorbelastet.
Du hast ja eine Freundin, das ist ja recht ähnlich.
Das stimmt, die muss aber nicht so oft raus und die geht pinkeln, wann sie will. Das ist wieder ein ganz eigenes Thema.
Ja. Müsstest du vielleicht dran arbeiten. Also
absolut.
Und aus dem Beutel füttern, so, bringt tatsächlich was für die Erziehung. Pflegeerziehung braucht die vielleicht, ja.
Nein, ich fand das wahnsinnig deutsch und habe gedacht, also ob dieses Format in dieser Form, wie die es gemacht haben, in irgendeinem anderen Land der Welt noch funktionieren würde. Und ich habe einfach gedacht, alle Protagonisten, die ich da gestern gesehen habe, fand ich komplett unsympathisch. Also sowohl die Leute, die den Hund da präsentiert haben, als auch die, die es beurteilt haben. Und ich dachte, das ist wirklich, also das ist das Land, aus dem man eigentlich weg will. Also wirklich, ich dachte, wenn man so drei Folgen am Stück davon guckt und alle sind immer so, dann denkt man, also wie kann man es hier aushalten? Also ich habe auch gedacht, wenn man jetzt selber einen Hund hat und man kriegt sozusagen die Leute vorgeführt, die sagen, die sind auch so, das, was uns verbindet, ist eben so ein Hund, dann würde ich in so einen Verein nicht eintreten wollen.
Nein, das ist das, was uns trennt.
Funktioniert das nicht? Ich glaube, ihr habt nicht verstanden, was daran funktioniert.
Okay. Ja, okay. Dann
sind wir. Ihr seid natürlich trotzdem erwachsene Menschen, die Leute wie euch geben. Ich glaube, es funktioniert genau so und deswegen hat es mich heimlich gekriegt. Es wird jetzt nicht für mich sprechen, aber ich Mut zur Hässlichkeit. Es richtet sich an Leute, die Hunde haben und die sich tatsächlich auch mit Hundeerziehung schon auseinandergesetzt haben. Also ich, so weshalb wir permanent hin und her gerissen sind zwischen, also im Grunde war ich, das ist jetzt richtig traurig, dass ich das sagen muss, ich war einer von denen auf dem Sofa. Besser gekleidet natürlich, bessere Inneneinrichtung, besserer Hund und alles. Aber die kriegen das hin, dass man dauernd, ja, der hat das, was der sagt, aber auch nicht ganz. Nee, und das finde ich aber so. So saß ich vor dem Computer, habe das geguckt und musste mich dauernd zwischen rechts und links entscheiden. Ich fand natürlich, dass sie ihren Pudel bürstet und kämmt und Zöpfe macht. Und das fand ich ganz schlimm, dass sie ihm aber die Zähne putzt, fand ich wiederum gut. Denn das ist wegen dem, also vielleicht nicht mit einer Ultraschallzahnbürste, aber und der Landtierarzt, der mein Liebster ist, von den Leuten, die zugucken, hat nämlich auch gesagt, Karies ist ein Problem. Und in dem Moment, in dem es um Kastration ging, große Diskussion, war ich dann wieder. Ich glaube, dass es darauf aufbaut, dass du da sitzt und dauernd es nicht schaffst, dich für einen von beiden zu entscheiden, sondern die eben genau diese Ansätze immer raussuchst und sagst, ja, Kastration nur, wenn es medizinisch indiziert ist. Na, Zähneputzen finde ich schon gut. Natürlich ist es aber doof, wenn die gekämpft wird. Ja, da mag ich den nicht. Ich war einfach einer von den schlimmen Deutschen auf dem Sofa. So, jetzt ist es raus. Und mich hat es unfassbar unterhalten, weil es einen dauernd zwingt, was auch anstrengend ist, eine Meinung zu haben. Ich konnte mir das, vielleicht weil ich bin, aber nicht einfach angucken.
Ist das nicht wahnsinnig deutsch, dass man nicht irgendwie an den Punkt kommt, wo man
deutsch
sagt, ja, dann soll das halt einfach, das soll er doch machen, was er will.
Es ist nicht schön, natürlich, aber emotional,
weißt du,
kriegt es mich und das will es auch.
Deine Traurigkeit und Deutschheit noch toppen kann, weil weißt du, wonach ich mich natürlich gesehnt habe, dass am Ende der Oberexperte kommt und den allen sagt, wer recht hat und wer nicht.
Also natürlich, aber ich hatte das Gefühl.
Also wenn das jetzt nicht.
Nee, soll ich das noch toppen? Ich hatte das Gefühl, dass ich das bin. Ist das nicht armselig?
Warum wundert mich das?
Das ist so traurig, weil ich dachte, naja, es wäre schon gut für die Sendung, wenn die beide jetzt nochmal zu mir kämen. Weil dann könnte ich nämlich nochmal aufklären, dass tatsächlich den Hund 10 Stunden später durch Ignoranz zu strafen.
Fassen wir das
keinen
kurz fürs Protokoll, auch was so die Deutschigkeit angeht. Ich wünsche mir einen Führer und du wärst gerne der Führer.
Ich wäre nicht gerne der Führer, aber ich wäre ein guter Führer. In so einer Zombie-Apokalypse fände ich schon schön, wenn mich jemand führt, damit ich nicht so Angst haben muss. Aber wenn keiner den Job vernünftig macht, würde ich den Job machen. Und ja, vernünftig ist sehr subjektiv. Ich möchte sagen, dass ich es geliebt habe. Und ich finde auch, ich weiß, dass das kein schönes Fernsehen ist. Das ist mir schon klar. Aber das sind die Auswanderer auch nicht. Und trotzdem berührt mich das sehr. Ich finde, dass es gut gemacht war. Ich fand, es wurde keiner richtig bei Frauentausch oder solche Sachen. Wird ja auch häufiger auf so Vorführeffekt. Die wurden auch nicht total assi vorgeführt, sondern denen wurden
das
schon
hat mir,
immer...
Das hat mir gefehlt. Bei Frauentausch ist ja immer spätestens in der zweiten Szene werden ja irgendwelche Müllberge entdeckt und Spinnenweben und irgendwas im Badezimmer. Das hat mir alles gefehlt.
Ich fand es sehr angenehm. beide Seiten wurden ausreichend gedingsbumst. Dann hast du noch 10 Leute, die das gucken und eine Meinung haben.
Aber mir
haben.
Ist aufgefallen, dass die Menschen, die das gucken, zum Beispiel alle die Füße auf dem Tisch hatten und so. Da habe ich gedacht, da hat sich das Fernsehen auch weiterentwickelt. Das wäre vor 20 Jahren nicht möglich gewesen, dass Leute, die ins Fernsehen kommen, ja. einfach sagen, ja, ist mir doch wurscht.
Aber ich fand das aber schön. Tisch
dabei, oder? Früher der Klassiker bei diesen ganzen
RTL-Ding. Da war aber schlimme Einrichtung. Das ist mir aufgefallen. Und mir, ich fand das ehrlich gesagt, Ralf, eine gute Sache, dass sie nicht so, hier ist eine Greenbox oder was auch immer, sondern dass sie tatsächlich auf ihren super hässlichen Querschnitt durch Deutschland Sofas liegen und dass die sich eben nicht niedlich gemacht haben, sondern die gucken Fernsehen so, wie man Fernsehen guckt. Das fand ich irgendwie schön.
Mir macht das ja immer Angst für meinen Beruf, weil ich denke, ich lebe ja davon. Und wenn die Leute das Fernsehen so wenig ernst nehmen, dass sie sagen, ist mir doch wurscht, ich lege einfach die Füße auf den Tisch.
Wie guckst du denn? Du hast doch nicht einen Anzug an beim Fernsehen. Du willst nicht wissen, wie ich aussehe, wenn ich
Fernsehen. Wenn die Kamera kommt, dann würde ich mir schon überlegen, dann lege ich mal sozusagen die Füße unter den Tisch. So. Also ich finde das wirklich, also nur so halb im Spaß gemeint, man merkte, dass die Leute, wenn die jetzt mittlerweile gefilmt werden, dass es denen völlig wurscht ist. Also das Fernsehen einfach gar keine Relevanz mehr hat, sondern gar keine, ne, also ich habe mal eine Sendung gemacht, 50 Jahre deutsches Fernsehen, und da habe ich mir nochmal so alte Sachen angeguckt, die so aus meiner Kindheit waren. Und wenn man sich da nochmal anguckt, wie Leute reagiert haben, sobald eine Kamera auf die gerichtet war, wo die einfach innere Haltung angenommen haben und versucht haben, Hochdeutsch zu reden, und das ist ja jetzt komplett weg. Also selbst wenn du nicht auf der Straße angesprochen wirst, sondern die Leute kommen zu dir nach Hause, da wird nochmal rumgelümmelt und so, ja, das finde ich auch scheiße und so. Und das zeigt ja, dass irgendwie das Fernsehen irgendwie so diesen Stellenwert verloren hat. Und das macht mir immer Angst für meinen Beruf, weil ich denke, ja, nächstes Jahr werde ich gar nicht mehr bezahlt und mache nur noch so Podcasts ohne Geld.
Ja. Vielleicht könnte dich das glücklich arm, aber glücklich machen.
Ja, aber dann wird das auch. Ja,
allein der Kuchen hat dich Geld gekostet. Ja, verstehe, darüber denken wir nochmal nach.
Wobei die Moderatoren von dem Podcast kriegen auch, also wenn du jetzt für...
Ach so.
Wir lassen es gleich nochmal im Anschluss kurz.
Werde ich ja vor allem bezahlen. Also ich würde dir ein Feuerzeug abgeben. Ich habe wirklich sehr viele dieser Feuerzeuge. Also gut, ihr fandet es aus unterschiedlichen und gleichen Gründen scheiße. Mich hat es richtig befriedigt. Für mich war es die perfekte Samstag-Nachmittag-Abendunterhaltung. Ich saß da und dachte, oh, endlich mal was, was mich eben nicht so langweilt. Ich sehe ein, dass es kein gutes Fernsehen ist, aber es hat mich befriedigt. Okay. Und mich hat es glücklich gemacht, dass ich das gucken durfte.
Im Vergleich zu 4 Blocks, muss ich sagen, würde ich das nicht nochmal gucken. Also ich habe mich auch schwer getan.
Was ist denn das für ein Vergleich? Im Vergleich zu 4 Blocks, das zählt nicht. Sag mal, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest zwischen 4 Blocks und mein Hund, dein Hund, aller Leute Hunde, ist eine schwierige Entscheidung. Ne?
Ja, also ich würde es nicht nochmal weiter gucken. Also Auswanderer bin ich dabei, aber bei den Hunden...
Ich habe die gesamte erste Staffel davon schon gesehen. Ich habe die Leute alle wiedererkannt.
Oh. Ach, das sind immer dieselben, die da
auf dem Sofa... Der Hundeweihnachtsmarkt gab es in der letzten Staffel schon. Und der Landtierarzt auch, der übrigens fast immer meiner Meinung ist. So, vielleicht möchten die das Thema jetzt wechseln. Stimmt's? Habe ich das Gefühl.
Ralf, erinnerst du dich eigentlich, wo wir uns zum ersten Mal getroffen haben?
Ich glaube, nein.
Ihr habt
eine romantische Geschichte?
Ja. Ich war bei den Dreharbeiten von Der Doc. Schönheit ist machbar,
ich wusste,
oder?
Ich wusste, es war ein Fehler, hier hinzukommen, ja.
Hat der Ralf das gemacht?
Das war in der großen stürmischen also eigentlich schon, glaube ich, in der zweiten Sitcom-Phase, so nach Ritas Welt, als da plötzlich man erkannt hat, es könnte möglich sein, doch auch in Deutschland witziges Fernsehen zu machen. Und dann gab es einen großen Schwung und das war mit, ich sag das wirklich nicht, um dich zu quälen.
Aber Ralfs Gesicht ist so toll, ich will den Ralf streicheln währenddessen.
Das wollte ich, das wollte ich gar nicht.
Ja, okay.
Wir müssen zu unseren Sünden
vielleicht
stehen, Ralf.
Vielleicht kommt er noch auf irgendeinen Punkt.
Es war für mich ganz aufregend, weil ich dazu gucken durfte. Das war mit Ingolf Lück. Ich glaube, es war auch nicht so schlecht. Und ich war ganz überrascht, weil ich habe, glaube ich, bei der Aufzeichnung von Folge 4 oder sowas zugeguckt. Und du hast aber an Folge 13 noch geschrieben gleichzeitig.
Das stimmt.
Da habe ich gedacht,
und parallel auch noch an der zweiten Staffel zu Anke. Also damals habe ich mir noch sehr viel vorgenommen.
Ach, Anke.
Okay. Gut, das hat uns jetzt nirgends, aber wir haben das immerhin...
Das wolltest du einfach nur so sagen? Ich dachte, das führt jetzt tatsächlich irgendwo hin.
Nein, ich dachte, wir reden über das Fernsehen. Es hätte jetzt sein können, dass ich daraus irgendwelche interessanten...
Ich habe den Ralf beim Viva getroffen, stimmt's? Als wir alle in Köln gesessen noch haben.
Das stimmt.
Wir machen heute ohne Satz.
Anke war toll.
Satzstellung.
Hast du Anke damals geguckt?
Ja, Anke war toll, weil Anke wurde zur gleichen Zeit wie meine Viva-Personality-Show aufgezeichnet, ausgestrahlt. Wir liefen natürlich auf verschiedenen Sendern, aber die Studios waren nebenan und dann wurde Anke ja abgesetzt und dann weiß ich noch, dass ich ein Anke-T-Shirt, die hatte tolle pinke Anke-T-Shirts getragen, habe. So ein Protest-T-Shirt tatsächlich, im Sinne von, finde ich blöd, dass ihr die absetzt, weil die war süß, die war auch, ich fand die gut. Die also Anke gut. Ist ja super gut, aber die Sendung war gar nicht so schlecht, wobei sie war ein bisschen steif für Anke.
Ja, und der Doc war auch besser, als man das jetzt im Nachhinein denken würde. mit dem sehr, sehr interessanten Bernd Michael Lade, damals ja noch quasi Tatortkommissar und so. Wir haben versucht, uns so ein bisschen um Ingolf Lück rum zu produzieren, was hat nur so mittelgut funktioniert. Aber es war trotzdem, es hatte eigentlich ganz spannende Ansätze.
Der hat so eine ganz traurige Figur, so ein Stoffel irgendwie gespielt, ne, Bernd Michael Lade.
Ja, Bernd hat ja so ein bisschen so die Tendenz, auch zwischendurch mal ein bisschen cholerisch sein zu können und so. Und das haben wir versucht auch so einzubauen, dass jemand so einfach immer mal wieder zwischendurch explodiert, ohne erkennbaren Anlass.
Bestimmt irgendwo die DVD noch. Guck mal, ich habe mir das vorher jetzt nochmal angeguckt. Dann hätte das auch irgendwo hinführen können.
Ja.
Ich muss nochmal diesen Vorbereitungskurs, wie bereite ich mich vor auf
Podcast. Mach das doch so wie ich, nämlich einfach nicht.
Habe ich doch jetzt.
Also bei dir funktioniert das nicht. Und bei mir, das ist eher mein Ding, nicht
vorbereitet. Das habe ich tatsächlich vergessen, dass du da irgendwie bei den Dreharbeiten dabei warst.
Ja.
Mich hast du nicht vergessen, stimmt's?
Das stimmt. Und hinterher hat sich Christiane Ruff beschwert bei mir, dass immer zu den Brainpool-Produktionen, da geht ihr immer hin und schreibt dann große Reportagen in der Süddeutschen. Der Doc, guckt euch doch lieber. Und dann hat sie gesagt, ich soll doch zu Sechserpack, zu den Drehungen.
Ja. Das läuft immer noch Sechserpack, ne? Hast du da mitgearbeitet?
Nein.
Was für ein Dreck immer.
Sechserpack ist die Kakerlake unter den Sketch-Comedies. Nach dem Atomschlag wird Sechserpack immer noch.
Die alte Scheiße unter den.
Ist das? Nein.
Ach, ich bin auch so ein Comedy-Nazi. So, Ralf hat auch was mitgebracht.
Was ganz Unlustiges.
Nee, aber ich erzähl kurz mal, warte mal, wie macht denn die rein? Der Ralf hat direkt die Fall mitgebracht. Und ich dachte, das kenne ich doch, ich hatte das schon mal. Das ist schon ein bisschen älter,
das
ne?
Das ist schon ein bisschen älter, ja.
Und ich erinnere mich, dass ich das mal gesehen habe und damit nicht zu Potte kam und habe es jetzt zurück, ich habe mich zurück für dich vorbereitet, nochmal gesehen, woran ich gescheitert bin. Und hab den Punkt aber übersprungen und das ist tatsächlich toll. Ich war einfach zu ungeduldig. Das ist nur lustig, weil du im Grunde, möchte ich dir dafür danken, mir nochmal gezeigt hast, dass sich das lohnt, das länger als 20 Minuten, denn das war mein Fehler.
Wollen wir Ihnen kurz eben sagen?
Ich wollte das nur erklären lassen und jetzt würde ich gerne, dass du über deine Serie sprichst.
Ja, das ist in der Tat so. Ich kann das total gut verstehen, weil das ist eine Serie, wenn man da nicht in der richtigen Stimmung ist, findet man die wahnsinnig langweilig und vielleicht auch total scheiße. Also das kann ich total nachvollziehen, weil ich glaube, das ist tatsächlich eine Serie, für die man so in eine gewisse Stimmung kommen muss. Und das ist auch eine Serie, wo man jetzt zum Beispiel nicht multitasken kann. Man kann nicht nebenbei nochmal irgendwie das Geschirr machen.
Wobei, ich habe gestern genäht dabei. Das ging.
Ja, aber ich glaube, das ist eine der wenigen Serien, wo man jetzt nicht so einfach so nebenbei mal so gucken kann, sondern ich glaube, man muss sich da so ein bisschen reinversetzen. Es geht eigentlich kurz gesagt um einen Mann, der 18 Jahre im Todestrakt eines Gefängnisses gesessen hat, weil er angeblich seine damals noch minderjährige Freundin vergewaltigt und umgebracht haben soll. Und dann tauchen neue DNA-Beweise auf, die zumindest mal die Vergewaltigung in Frage stellen, dann wird er entlassen. Und eigentlich geht es in der Serie nur darum, wie er zurückkommt in seine Heimat, so eine Kleinstadt irgendwo in Georgia, also in den Südstaaten, und wieder zu seiner Familie zurückkommt. Und seine Familie hat sich in den 18 Jahren, in denen er im Knast war, total geändert. Seine Mutter hat wieder geheiratet. Er hat jetzt einen Halbbruder dazu bekommen, der jetzt auch schon so im Pubertätsalter ist. Er hat einen Stiefbruder dazu bekommen. Also der neue Mann seiner Mutter hatte auch schon einen Sohn, der jetzt auch schon erwachsen ist und den heimischen Laden weiterführt. Und der ist auch schon verheiratet und hat eine sehr religiöse neue Frau bekommen und so. Das ist alles sozusagen relativ unspektakulär und die ganze Serie ist sehr unspektakulär. Also es geht wenig darum, ob er jetzt wirklich der Täter war oder nicht. Es geht wenig darum, dass man sozusagen den Krimi nochmal befeuert, sondern es geht tatsächlich in der ersten Staffel nur um die ersten 6 Tage wieder aus dem Knast kommt und versucht wieder Fuß zu fassen und zu sagen, so 18 Jahre sind vergangen, mittlerweile gibt es Smartphones und mittlerweile hat sich meine Familie komplett verändert und wie kommt man da wieder zurück? Das ist quasi die erste Staffel. Wahnsinnig langsam erzählt. Und tatsächlich gibt es jetzt gar keine Momente, wo man sagt, hier wird es eine Verfolgungsjagd, hier wird man jetzt nochmal auf die Spur geführt, war er es oder war er es nicht. Das spielt alles so zwischen den Zeilen mit, aber eigentlich geht es um ganz kleine persönliche Geschichten. Und ich habe zum ersten Mal da gedacht, so muss das sein, wenn man tatsächlich 18 Jahre weg war und jetzt kommt man wieder nach Hause und versucht, wieder ein Leben zu kriegen. So. Das fand ich wirklich wahnsinnig spannend. Was ich eigentlich toll finde an der Serie ist, dass es so wahnsinnig langsam ist und dann kommt es zwischendurch zu 2, 3 Momenten von teilweise so einer kleinen Gewaltexplosion, die wahnsinnig viel Wirkung hatten auf mich. Also, ne, ich erzähle meinen Studenten ja immer, ich glaube, dieses Zitat habe ich mir eigentlich ausgedacht von Billy Wilder, ein guter Film, sind 6 gute Szenen und ein bisschen was drumherum. Er könnte es aber, glaube ich, gesagt haben. Und das ist das, was ich in der Serie super finde, weil das hat wirklich so 3, 4 Szenen, wo ich dachte, das habe ich noch nie gesehen und das wird auch immer bleiben. Also das, es gibt so ein paar
Szenen. Hast du ein Beispiel aus den ersten zwei? Ich habe jetzt drei gestern noch geschafft.
Ja, also ich, man kann es ja spoilern. Also es gibt sozusagen diesen ersten Moment, wo klar wird, unser Protagonist sozusagen ist fähig für wirklich Gewalt. Also wo man zum ersten Mal so einen Zweifel kriegt, dass das vielleicht doch gewesen sein kann. So. Und wo er seinen Stiefbruder sozusagen angreift, aber aus dem Nichts heraus. Und das ist so eine, also das wird gar nicht gezeigt, sondern man sieht nur sozusagen im Schnitt, nachher liegt der Stiefbruder da. Und Kaffeepulver spielt auch noch eine Rolle, das kann ich jetzt hier aber an dieser Stelle nicht näher ausführen. Und das war eine so unglaubliche Überraschung für mich, und dass ich dachte, der Typ ist ja, klar, der kann das natürlich auch. Der ist nicht per se erstmal unschuldig. Und ich fand eine andere Szene, die man vielleicht besser versteht, wenn man den Rest nicht gesehen hat. Ich glaube, über zwei Staffeln erzählt die Mutter, dass sie eigentlich die Küche renovieren will. Und irgendwann kommt sie nach Hause und dann hat er angefangen, diese Küche rauszureißen. Aber völlig ohne Sinn und Verstand, weil er einfach ihr einen Gefallen tun will. Und das fand ich so herzzerreißend, dass ich irgendwie dachte, das ist natürlich, ja klar, man macht das. Der denkt jetzt, ja, ich will irgendwie zeigen, ich bin bei der Familie, ich will jetzt was Tolles machen, also reiße ich die ganze Küche raus und hat aber keine Ahnung, wie er das renoviert. Aber es ist so ein unbeholfener Versuch von Liebe zeigen. Und das fand ich sensationell, weil ich irgendwie nicht darauf vorbereitet war, dass das passiert.
Ja.
Und von solchen kleinen Momenten, die ich jetzt vielleicht nicht hinreichend beschreiben konnte,
gibt's ein paar. Wir reisen nebenan die Küche kurz raus. Ich dachte, dass das gut passen würde, wenn wir darüber sprechen.
So lange schon machen wollen.
Dann habe ich nebenan jetzt und so. Ich mag auch, dass die ja auch so indirekt zeigen, wenn du 18 Jahre, wann der ist mit wie viel, 16, 17, 18 in den Knast gekommen?
18, glaube ich.
18 Jahre im Knast gewesen, dass der nicht so richtig die Möglichkeit hatte, wirklich ein fertiger, erwachsener Mann zu werden, sondern immer noch so ein bisschen, die zeigen das aber nur ganz zart, das finde ich schön, immer noch irgendwie auch so ein bisschen Jugendlicher, der noch nicht fertig mit jugendlich sein ist. Es gibt so in der zweiten Folge so einen tollen Moment, wo der durchs Haus läuft, die Musik vom Halbbruder hört, merkt, ach, so richtig meins ist es nicht. Dann geht er auf den Dachboden und findet seine alte Musik, Nirvana oder irgendwas ist es, glaube ich. Und ganz rührend hat er dann eine quatschige Mütze auf, Kopfhörer und tanzt wie ein richtig, wirklich traurig, finde ich, wie so ein autistisches kleines Kind, ganz merkwürdig, holperig zu dieser Musik, macht quatschige Entengeräusche mit so einem Gerät und da ist mir fast das Herz stehen geblieben.
Ja, genau. Es gibt ganz viele berührende, kleine und auch wirklich sehr, sehr traurige, also echt traurige Momente. Und das finde ich irgendwie ganz, ganz spannend an der Folge. Es gibt auch noch so eine Folge in der zweiten Staffel, wo er zum ersten Mal wieder in die große Stadt geht, ich glaube nach Atlanta oder so, und da halt sich sozusagen eine neue Identität erlügt und einfach Leuten, die er da trifft, sagt, er hat einen Buchladen irgendwo und so. Und dann laden die ihn auch zum Essen ein und dann sagen die, und dann merkt er aber, er kommt nicht ganz durch mit dieser gelogenen Biografie und dann gibt's halt so diese Panini-Sticks, die da auf dem Tisch stehen und dann sagt er, ah ja, die sind lecker, diese Panini. Und dann merkt er, ja, er kann nicht mitreden. Ja. Und es bricht sozusagen auf und die Leute wissen auch, irgendwas stimmt mit dem nicht. Und das ist auch so ein Moment, wo man sagt, ach fuck, weil man ist in dem Moment so dabei, dass man ihm das gönnt, dass er da wieder ankommt. Und dann bricht das einfach mit Palini und Panini wieder auf und man denkt, ach so. Und also es sind ganz viele kleine traurige Momente und die wirklich, glaube ich, sehr echt sind und sehr stimmig sind. So.
Ich habe auch so, ich glaube, 10 Minuten oder so gebraucht, wo ich erstmal nur verwirrt war und wo ich dachte, komme ich jetzt hier rein? Also so diesen Moment zu sagen, wenn man das in einer schlechten Stimmung erwischt, da abzubrechen, kann ich total verstehen. Dann aber nach 10 Minuten habe ich gedacht, okay, ich habe jetzt kapiert, wovon das hier handelt. Und habe sofort gedacht, geil, das will ich sehen. Es leuchtet so sehr ein, was für ein Potenzial. Das hat einfach diese Konstellation, diese Anfangskonstellation, der kommt raus nach 18 Jahren. Man hat vielleicht so eine Kriminalfallgeschichte, man hat aber einfach das, was passiert mit der Familie, was passiert mit ihm, was passiert mit dem Dorf. Und ich habe sofort gedacht, und zwar allein schon vom Thema, das will ich sehen. Und dann, ich habe jetzt nur 2 Folgen geguckt, aber auch dann, ich glaube, das merkt man schon in der ersten, dass das gar nicht die ganze Geschichte ist, sondern dass die Geschichte noch viel größer ist und wirklich aufmacht und dieses ganze Universum dieser Familie zeigt. Und also, ich weiß ja jetzt nicht, wie es die nächsten Staffeln weitergeht, aber man ahnt schon, dass es gar nicht fixiert ist auf diese Geschichte, die bestimmt schon alleine genug wäre für eine Serie.
Der Fall, also der Fall. Kriminalfall.
Oder
also,
der Kriminalfall oder auch sein persönliches Schicksal, wie Leute mit ihm umgehen, sondern es wird schon am Anfang so angedeutet, dass es auch, glaube ich, jedenfalls einfach darum geht, diese anderen Leute drumherum aufzuzeigen, dass die auch ihre eigenen Geschichten, die Beziehung zwischen seinem Stiefbruder und dessen religiöser Frau, was in diesen ersten 2 Folgen für mich so fast das Stärkste war. Und ich habe dann nachgelesen, bei Wikipedia steht irgendwie, dass es so ein Genre gibt, Southern Gothic, mhm. was im Grunde so diese, wohl auch etwas skurril, ich weiß nicht, ob es so skurril wird, aber so ein sehr ausgedehntes Tableau von ausgedehnten Familien oder Dorfstrukturen oder sowas mit durchaus auch skurrilen Charakteren in dieser Welt, in den Südstaaten, mhm. in den USA. Das musst du jetzt sagen.
Düster vermutlich, ne?
Ja.
Naja, Gothic. Skurril ist es.
Ja, es sind, glaube ich, Born Again Christians, die beiden, also das ist ja sozusagen so eine Glaubensrichtung, ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen, also die...
Evangelikale.
Ja, also auf jeden Fall sozusagen so eine religiöse Richtung, die ja relativ weit verbreitet ist im Süden der USA. Und die ganze Serie ist relativ religiös angehaucht. Es geht ja um sehr viele Themen wie Schuld und Vergebung und das Leben wieder zu kriegen. Also das amerikanische Fernsehen ist ja eh wesentlich religiöser als das deutsche Fernsehen zum Beispiel. Aber das fand ich zum Beispiel eben auch eine ganz spannende Idee, dahinter zu gucken, weil man findet die ja erstmal blöd und denkt irgendwie, was für ein naiver Quatsch und so. Und dann wird sich das im Laufe der Staffeln so entwickeln, wo man denkt, das hat aber auch wieder was. Es ist total erstaunlich, was das mit einem macht, wenn die wirklich so ganz naiv dem halt nochmal eine zweite Chance gibt. Mhm. So. Und ich finde, das ist ja, um mal sozusagen ein ganz großes Ding aufzumachen, sagen, auch ein bisschen das Thema von Kunst im Allgemeinen, wozu man jetzt vielleicht auch so eine Serie zählen kann, zu sagen, es gibt entweder diese Funktion, Solidarität zu zeigen, dass man sagt, ah ja, denen geht's so wie mir, oder es gibt sozusagen die Möglichkeit, einen fremden Kosmos mal kennenzulernen oder auch fremde Menschen mal kennenzulernen. Und das finde ich, schafft die Serie super.
Ja.
Also es gibt nur Figuren und ich finde alle Figuren wahnsinnig unsympathisch. Ähnlich wie bei Mein Hund, Dein Hund. Aber hier würde ich mich dafür interessieren. Also ja. Es ist wirklich so, dass ich irgendwie denke, ich kann eigentlich niemanden von denen leiden, aber sie sind alle wahnsinnig spannend. Und ich finde auch, dass der Stiefbruder zum Beispiel, der ja so ein bisschen im Laufe der Staffel so ein Antagonist wird und so quasi der Böse ist.
In der ersten Folge wird er
das. Ja, ich finde auch schon, dass er ganz am Anfang, merkt man
genau,
schon.
Genau, ja, ist gut. Und das wird sich ja so weiterziehen. Und der ist super. Also ich finde auch den Schauspieler sensationell. Der ist mittlerweile, glaube ich, bei der Lethal Weapon Serienverfilmung sozusagen einer von den Hauptprotagonisten. Aber in dieser Serie ist der sensationell. Ich habe selten so einen guten Bösen gesehen wie den. Super.
Die sind generell gut gecastet. Also die Hauptfigur auch, diese komische autistische Traurigkeit, eigentlich ein gut aussehender, erwachsener Mann, aber der kriegt das hin, dieser noch nicht fertige Teenager zu sein. Und ich finde auch die Schwester toll, weil die Schwester unfassbar schön ist, aber ganz runtergerockt. Die hat so tiefe Augenringe, die hat so Adern auf der Stirn. Man sieht so richtig, dass sie was ganz Tolles, Schönes sein könnte, aber dass ihr Leben das nicht hergibt und dass die eigentlich auch ganz wahnsinnig traurig ist und
finde ich auch.
So.
Ich habe das nachgeguckt in Wikipedia. Ich bin überzeugt davon, dass ich die kenne.
Hatte ich auch das Gefühl, aber ich habe nicht geguckt.
Ich habe geguckt, aber ich habe nicht rausgefunden, was ich gekannt hätte. Vielleicht spricht es auch einfach dann nur für sie, dass sie sofort so eine Präsenz hat.
Die war toll. Ich fand die richtig sexy, weil die so schön und gleichzeitig so kaputt aussieht. Ich sag nur, weil wir das nur einmal gesagt haben, Rectify heißt die Serie. Es gibt zwei Staffeln inzwischen.
Es gibt vier Staffeln.
Vier war die letzte, ne?
Genau. Guckt euch jetzt an. Ich weiß nicht, ob es dafür ein Genre gibt, wenn man wie wir alle am Anfang denkt, okay, Kriminalfall, und dann man merkt, dass die aufsehenerregende Sache gar nicht die ist, um die es geht, sondern was die mit den Menschen macht. Eine meiner Lieblingsserien, The Leftovers, hast du das gesehen, Ralf?
Nein.
Ist ähnlich. Es passiert, ich sag's nur ganz kurz, was merkwürdig ist, nämlich 10% der Bevölkerung verschwinden. Einfach so, die sind weg. So. Niemand weiß wohin, und der Mystery-Fan in mir denkt immer, oh, wo sind die? Aber die Serie beschließt, das nicht aufzuklären, sondern zu erzählen, was macht das, wenn aus jeder Familie im Durchschnitt 1 bis 2 Menschen oder was auch immer einfach weg sind, und zeigt dann, genau wie bei Rectify, eindrucksvoll, was macht das mit den Menschen, wenn sowas passiert. Klärt es nie auf, ignoriert es nahezu, und so, und sowas finde ich ganz irre, wenn so ein was macht das mit jemandem gezeigt wird, und das macht Rectify sehr gut und
das hast du schön zusammengefasst.
Ja. Danke, dass du das mitgebracht hast, weil ich hätte es ohne dich tatsächlich nicht nochmal gekickt und war jetzt gestern wäre damit fast ins Bett gegangen und hätte die erste Staffel noch fertig geguckt, was ich nicht geschafft hätte. Aber
es bleibt verstörend, finde ich. Es gibt wenige Serien, die es geschafft haben, so einzelne Szenen in mir zu verankern, wo ich weiß, das werde ich auch in 20 Jahren noch sehen im Kopf.
Wo kann man das? Kann man es eigentlich legal, haben wir darüber je nachgedacht, in Deutschland sehen? Ist das was, wo man...
Also man kann es bei Sky auf jeden Fall sehen, weiß ich. Und ich glaube, es ist auch bei Netflix...
Ich habe jetzt gar nicht geguckt, obwohl ich sonst immer so
Stefan ist mal der Verfechter von, wir dürfen keine Sachen besprechen, die man nicht legal bekommen kann, weshalb wir immer die schlimmen Sachen gucken. Das stimmt nicht.
Außer diese Woche.
Ralf, danke schön. Wir müssen uns noch Hausaufgaben vergeben. Ja. Jetzt kommt noch der Teil, wo wir uns Hausaufgaben vergeben müssen. Wer macht zuerst?
Soll ich zuerst?
Ich habe keinen, hoffentlich ist es nicht wieder das Gleiche. Ich habe nicht zur Auswahl.
Ist nicht das Gleiche.
Okay, was muss ich gucken? Hausaufgaben bedeutet immer Hausaufgaben.
Ich weiß gar nicht, ich hab das Regelbuch verloren, wo das alles drin ist.
Regeln für diesen Podcast. Weil ich ein guter Führer bin, habe ich alle Regeln notfalls da.
Okay, dann musst du sagen, vielleicht verstößt das gegen die Regeln, aber wir müssen es jetzt ausnahmsweise trotzdem
machen. Ja, vermutlich verstößt das gegen die Regeln. Ich habe jetzt schon das Gefühl.
Ich habe gedacht, wir haben so viel Mist geguckt und dieses Mein und Dein. Und ich habe gedacht, du sollst was Schönes gucken. Das läuft aber gar nicht diese Woche im Fernsehen.
Ach so, muss ich ins Kino gehen?
Nee, du würdest dir das besorgen können, sonst gebe ich dir die DVD. Die tollste klassische Sitcom ist ja gar nicht, wie du glaubst, Friends, sondern es
ist Frasier. Ich muss Frasier gucken. Ich habe gestern im Auto noch gedacht, ob der Stefan mir Frasier als Hausaufgaben gibt.
Und ich würde mir, es ist auch ein ganz toller Hund drin, Eddie.
Das
und
stimmt.
Und es ist
okay. Wie viele Folgen? Ich brauche ein paar, um reinzukommen, ne?
Ja, kannst ja mal mit zwei anfangen und
okay.
Ja. Also es hilft natürlich mehr zu gucken, aber zwei, als Hausaufgabe würde ich mal sagen,
du machst
zwei.
Es nur, damit wir zusammen und auch du über Frasier reden können nächste Woche.
Ich habe das ehrlich gesagt gemacht, weil ich dachte, du musst was Tolles gucken.
Und wenn du
das jetzt nicht toll findest, dann können wir einfach auch keine Freunde mehr sein.
Ich wollte gerade sagen, ich hatte das ja wegen unserer Freundschaft schon immer vor zu gucken, weil das ist ja ein paar Sachen... sind ja wichtig.
Du musst aber wissen, dass der Frasier ist ja ein Spin-off von Cheers sozusagen. Also du musst ja wissen, dass die Figur schon vorher
existiert. Hast du Cheers habe ich aber geguckt früher im Fernsehen immer.
Das stimmt gar nicht, das muss ich gar nicht wissen. Hast du das jetzt, motivierend gemeint? Ach so. Du musst Cheers gar nicht kennen, es gibt's
haben. Lass mich das singen.
Ich wusste, damit kriegt man.
Siehste, der Ralf kennt mich viel besser als du mich.
Ich bin so dumm, ich bin echt.
Du bist so dumm, aber süß. Ein süßes Bärchen. Dumm, aber süß.
Kriege ich jetzt meine Hausaufgabe?
Ja, ich möchte, dass du Ellen DeGeneres Design Challenge guckst.
Okay. Das ist okay.
Auf Six, Mittwoch 20.15 Uhr. Leider, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Es ist, glaube ich, so ein bisschen wie Project Runway, nur mit Möbeldesign. Und das ist schon die vorletzte Folge.
Das hätte ich jetzt gerne, dass man diese Geste, die du dazu gemacht hast,
so ein bisschen Supergeste, zwei Fäuste, die aufeinandertreffen.
So ein Ziehharmonika-Zumach-Geste.
Ja, so eine Genau, Möbeldesign. Ich finde, diese Geste gehört zum Wort Möbeldesign. Das
hast du dir ausgesucht für mich, weil...
Auch die Stimme gehört dazu, Möbeldesign.
Weil?
Ich weiß nicht, weil ich Ellen mag, weil ich zu faul bin, das zu gucken. Wie immer eigentlich, weil ich zu faul bin, das zu gucken, aber gerne wüsste, ob es gut ist. Leider ist es schon die vorletzte Folge der zweiten Staffel. Das bedeutet, es sind nur noch drei. Augenscheinlich sind da mehrere Teilnehmer.
Es sind nur noch drei.
Okay. Und die bauen aber, falls, das könnte dich interessieren, Bücherregale dieses Mal. Die Challenge ist Bücherregale.
Aus IKEA-Möbeln.
Sag mir, ob das gut ist und ob ich das auch gucken will vielleicht, weil meins sein. Spitze, Ralf, willst du kriegst als Hausaufgabe, uns ab jetzt mit Kuchen zu versorgen?
Ja.
Jede Woche.
Es sind ja noch drei Stücke über, auch für die Technik da hinten, da freut man sich.
Und Buletten. Ich habe auch gehört, du kannst gut Buletten.
Ja.
Überhaupt bist du ein guter Koch, ne?
Ja.
Was ist, wenn wir den Ralf wie so ein Podcast-Caterer?
Ja.
Ginge das?
Könnte noch so ein Alfredissimo hinten dran hängen.
Wie wäre denn deine Bezahlung? Wärst du mit, sagen wir mal, zwei dieser Feuerzeuge?
Ich kann mit Feuerzeugen ja gar nichts anfangen, weil ich
Du hast doch Kerzen und der Backofen. Dann pass auf, dann bezahlt Stefan dich.
So.
Wir machen ab jetzt, machst du das offizielle Catering.
Stefan bezahlt mich, indem er einfach vergisst, dass wir uns bei der Doc kennengelernt haben.
Ja.
Wo haben wir uns kennengelernt?
Ich, Sister.
Wer seid ihr? Das war schön. Müssen wir den Kuchen an die Technik abgeben oder können wir den noch aufessen?
Die sechs Leute in der Technik können
trauriges
sich
Geräusch aus dem Teil. Trauriges Geräusch aus der Technik. Ein so ein Pasta de Nata reicht doch für fünf Personen oder was.
Locker. Wenn
die sind ja sehr schwer.
Ja.
Ach, das war wieder schön mit euch. Danke, lieber Ralf, für hier sein.
Danke, liebe Sarah, fürs alles.
Möbeldesign. Bücherregale.
Und wir wissen, wer die Führerin ist, wenn es richtig scheiße läuft.
Wenn es richtig scheiße läuft, kommt ihr
zu mir. Wir würden uns da sofort anschließen.
Ich habe auch Waffen. Ich und meine Overlock-Maschine. Wir würden dann durch die Städte ziehen. Und wenn Zombies kommen, dann würde ich die mit so einer schönen Versäuberungsnaht zusammennehmen.
Mit Waffeln und Waffen.
Ja, es wird ganz toll. Ihr seid alle toll. Dankeschön. Tschüssi alle.
Tschüss.